Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und der sagt Hallo zur 25. Episode. Heute von und mit und beim Sven Wasmer. Danke, dass du Zeit und Lust hast, mit mir über deine Handschrift, über das Handwerk und über Technik zu reden. Herzlich willkommen, Sven.
Hallo, Andrin. Freut mich, dabei zu sein.
Sven, spätestens seit du mit dem dritten Stern jetzt im Guide Michelin ausgezeichnet worden bist, kennt dich jedes Kind. Du und deine Frau Amanda, ihr habt selber zwei Kids. Amanda ist auf dem Ausbildungsweg zur Master of Wine. Wie ist der Status Quo? Darf man etwas sagen?
Ihre Pause ist jetzt eigentlich so durch, nach dem zweiten Nachwuchs, und jetzt fängt sie wieder an, genau, lernen und geht wieder auf die ersten Reisen, an die Tastings und gibt wieder Vollgas. Den will sie natürlich schon auch erreichen, das ist immer noch einer von ihren Träumen und den soll sie auch weiter verfolgen und da tue ich sie so gut wie möglich auch unterstützen. Das heisst, ihr den Freiraum geben, dass ich dann halt mal Kids ein bisschen mehr habe, weil sie ermöglicht es mir ja Tag ein und Tag aus, dass ich halt so beim Restaurant sein kann.
Im Max Frisch gehören hier in diesem Podcast die ersten drei Fragen. Und zwar kommen die aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und los geht's.
Ja, dann nehmen wir mal 33.
Hoffen Sie auf ein Jenseits?
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, man sollte durchs Leben gehen mit Respekt, mit Freude, eben mit genug Empathie, mit Liebe. Man soll, glaube ich, mehr oder wichtig ist, Liebe zum Verbreiten. Dass man auch so nachher irgendwie happy ist. Und ich glaube schon, dass das dann irgendwie kann weiterleben kann. Irgendwie glaube ich da schon dran. Weil ich glaube, irgendwie Glauben für uns selber, für uns Menschen ist auch wichtig. Weil ohne Glauben, ohne Ziel im Weg, macht es weniger Spass. Und irgendwie sind wir ja alle Energie und Materie. Also irgendwann muss auch etwas rum sein. Ja.
Machen wir noch eine.
Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen eine höhere, 86.
Wogegen sind Sie nicht versichert?
Ich habe keine Lebensversicherung.
Machen wir noch eine letzte.
Nehmen wir mal eine tiefe Zahl. Ich nehme mal das 9.
Wenn Sie sich beiläufig vorstellen, Sie wären nicht geboren worden, beunruhigt Sie diese Vorstellung?
Nein, gar nicht. Ich glaube, ich wäre eine Katze. Und wäre sehr wohl umsorgt.
Zitat Sven Wasmer: Je länger ich koche, desto mehr lasse ich weg. «Kunst heisst weglassen», das ist das Zitat vom Schriftsteller Leonard Frank, der ja ebenfalls für seinen akkuraten und reduzierten Stil bekannt war. Ist Kochen eine Kunst?
Ich glaube, in erster Linie ist Kochen wirklich ein Handwerk, wo man trainieren, wo man perfektionieren. Es ist sehr viel Leidenschaft, Passion. Und ich glaube, ab einem gewissen Niveau kommen sicher Gedanken dazu, wo es in eine Richtung vielleicht Kunst geht. Ich bin aber nie der Verfechter und sage, hey, es ist komplett Kunst. Ich glaube, es ist immer sehr schön, wenn das auch Gäste wirklich uns so wiedergeben. Aber eben für mich ist es viel mehr. Ich meine, Restaurant darf man nicht vergessen. Restaurant ist für mich ein kleiner Kosmos von einem Business. Es muss betriebswirtschaftlich, muss es laufen. Da gehört viel mehr dazu, wie nur das auf dem Teller. Da gehört dazu, wie ich mit den Leuten umgehe, wie ich das Team trainiere, wie ich so leide, wie ich am Ende Jahr da stand. Das ist, und der Erfolg ist, habe ich ein volles Restaurant, also mache ich etwas, was Gäste wollen.
Und nicht einfach l'art pour l'art, oder? Um es wegzulassen, aber zu verstehen, muss man ja schon die Basis, also das Handwerk auch verstehen, glaube ich. Und das braucht Repetition, es braucht Übung, es braucht Schärfung, es braucht vor allen Dingen auch Zeit. Braucht es aber auch Mut zum Purismus?
Der Mut zum Purismus ist sicher der, dass man zu 100% dahinterstehen kann, dass man mit sich selber und mit dem Produkt und mit dem Restaurant, mit dem Konzept im Reinen ist, weil sonst kann man das gar nicht machen. Es ist eine Art, nicht auch ganz offen zu sein, Offenbarung, nahbar zu sein. Es hat viel mit dem zu tun. Ich glaube, vielmals ist ja dort genau eine Hemmschwelle in der Küche, dass man vielleicht sich nicht so zeigen möchte. Und für mich war dort immer der Reiz eigentlich da gewesen, eben, alles wegzulassen, was keinen Sinn macht in meinen Augen und aufs Wesentliche konzentrieren, weil dann kannst du auch nie einen Shortcut machen. Es ist immer die beste Qualität vom Produkt. Du musst es immer richtig auf den Punkt bringen. Es muss immer richtig abgeschmeckt sein. Und ich glaube, da liegt irgendwie der Reiz drin, aber auch die Schönheit in dem Purismus, dass man wieder Essen erleben kann.
und den Geschmack kann erleben und nicht eben in den Firlefanz oder so. Was mir auffällt, ist in den Fine-Dining-Restaurant, wo ich so besuche, da rümpfen so, wenn ich mit den jungen Köchen rede, amix die Nase. Wenn ich so moderne Kochtechniken anfrage, mir scheint, als hätte jetzt das klassische Handwerk im Fine-Dining-Bereich wieder an Wichtigkeit zugenommen. Das ist einfach mein Eindruck. Und Techniken wie zum Beispiel Sous-Vide und die Plastikbeutelverschwendung, die haben eher abgenommen. Täuscht der Eindruck?
Nein, ich denke nicht. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass ich da mit meinem Team im Restaurant Memories sicher auch meinen Teil dazu beitrage, dass man einfach sagt, hey, komm, du kannst wieder auf Holzkohle grillieren, du kannst wieder etwas boilieren im Ofen, du kannst wieder etwas schmoren, klassische. Ich glaube, sicher die Plastikbeutel ist ein grosser Impact auch wieder. Okay, wie nachhaltig, es ist ein kleiner Teil von Nachhaltigkeit, eben will ich den extra Plastik brauche oder nicht. Das Gleiche mit der Folie, tue ich die Folie halt nochmal halbieren, wenn ich nur ein kleines Ding muss abdecken muss, kann ich es zweimal hernehmen oben etc. im Service innen. Also das sind so Gedanken, die sind wie bei uns normal im Ablauf innen verinnerlicht und ich glaube schon, dass dort wieder ein bisschen mehr der Weg zu dem ist, oder? Weil wir sicher auch unter einem grossen Druck stehen. Ich finde auch wir als Restaurateure, als Hotellerie, wir haben einen grossen Beitrag dazu beizusteuern, oder? Wir mit Lebensmitteln oder können mit Lebensmitteln extrem viel beeinflussen und das kann man sich auch heutzutage nicht mehr schönreden. Also daher hat sich da meine Meinung schon auch immer mehr geändert. Also wir müssen uns ändern und es gibt gar keinen anderen Weg.
Wie nimmst denn du die handwerklichen Fähigkeiten jetzt von jungen Köchinnen und Köchen wahr? Weil wenn man von Handwerk redet, bedeutet das, man muss es auch können. Also poilieren im Ofen.
Ja, ich glaube, da haben wir sicher ein bisschen Nachholbedarf auch wieder. Also sicher auch von der Ausbildung her, dass man da wieder, wir leben in einer schnellen Welt, dass es alles schneller geht, wir will noch mehr Erfolg müssen. Also, das ist auch etwas, wo ich mich jeden Tag muss wieder durchleuchten, hinterfragen und sagen, okay, slow down, das ist okay. Und ich glaube, das Gleiche ist aber auch dort bei der Ausbildung, oder? Da müssen wir auch wieder sagen, hey, slow down, Schritt zurückschauen, hey, früher haben wir noch das Zeug müssen auseinandernehmen, filetieren, machen. Wir haben noch müssen einen Schuh ansetzen oder ein Restaurant hat einen Schuhansatz mitgebracht. Du hast nachher müssen die Soße fertig reduzieren, umveredeln. Was ich halt heute ab und zu höre und sehe, ist halt dann schon ein bisschen erschreckend, dass man dort doch auch schon auf fertige Produkte zurückgreifen und halt eben dann vielleicht zu filetieren doch auch nicht mehr gefragt wird am ganzen Fisch oder irgendwie ein Bulli auseinandernehmen. Da muss ich sagen, okay, ich verstand jetzt zum Beispiel, dass man nicht muss ein halbes Rind auseinandernehmen muss, das ist okay. Ich glaube, dort ist wichtig, dass der Lehrmeister sagt, hey, komm, geh bitte zwei Wochen zu den Metzgern zusammenarbeiten. Das habe ich dort mal zu meiner Lehre auch gemacht, aber ist einfach, weil der Lehrmeister hat es gesagt, findet es gut, und ich habe gesagt, nein, ich habe das Interesse. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und eigentlich haben wir auch dort eine mega grosse Chance, weil heute die jungen Leute machen ja alles nur noch für einen Purpose. Also es muss immer einen Gedanken, es muss immer einen Grund dahinter haben. Und das fällt mir extrem auf. Das hat so Ausmaße angenommen, dass eigentlich genau dort müssten wir jetzt wieder ansetzen. Und müssen sagen, hey, die jungen Leute, die wollen etwas für einen Grund machen. Also zeigen wir ihnen wieder den Grund und nehmen nicht den Grund weg und gehen gerade einfach zum finalen Ergebnis.
Ob schon, ja, auf Instagram immer noch das finale Ergebnis zählt. Da sieht man ja nur das Bild, oder? Aber der Weg zum Bild ist eben ein langer.
Ja, also, es tut uns extrem desozialisieren, so Sachen. Also eben auch, das ist momentan auch in meinem Kopf ein riesen Thema oder auch mit Amanda oder auch mit gewissen Teammembers, wie antisozialisiert sind wir momentan, was können wir wieder ändern? Es gibt so eine Generation X, wo irgendwie dann auch unsere neuen Angestellten oder unsere neuen Mitarbeiter sind, wo du willst integrieren in ein homogenes Teamgefüge, wo mit Spass und mit Freude und Passion an ein Ziel immer noch weiter glaubt und vorantreibt. Und dann merkst du aber eben, dass es gar nicht so einfach ist, das zu vermitteln, weil die Leute sich heute irgendwie identifizieren, indem sie irgendwie auf TikTok ein Video machen, dort etwas posten oder es ist einfach, man muss auch heute sich gar nicht mehr irgendwie konfrontieren in ein Gespräch. Also ich sage immer ganz wichtig, im ganzen Team, wir alle wollen die besten Gastgeber sein. Es ist egal, ob Küche, der Wein-Experte ist, der Host-Experte ist. Wir alle sind Gastgeber, wir alle haben den Kontakt. Und du kannst aber nur Gastgeber sein, indem du irgendwie auch sozial agieren, dass du Empathie kannst empfinden, dass du kannst austauschen. Und das sind Sachen, da müssen wir wirklich Schulungen aufbauen.
Wenn wir zurückkommen auf Technik in der Küche, Welche Technik würdest jetzt du nie missen?
Schmoren ist etwas extrem Schönes. Wenn man Schmoren richtig macht, mit den richtigen Ansätzen, mit dem Wurzelgewürz, richtig so klassisch, wie man es kennt, geniale Sache. Auch dort kann man ja die Temperatur unterschiedlich wählen. Also man muss heute sicher nicht mehr so hoch schmoren in der Temperatur, wie man es früher kennt. Das kann man heute auch niedriger machen, aber eben, dann braucht es kein Plastik und kein Vakuum und kein nichts. Technik natürlich vom Emulgieren sozusagen. Ohne Emulgieren könnte man nicht gewisse Pürees, gewisse Creme herstellen, die extrem wertvoll sind in einer Küche. Die kann man auch auf jeden verschiedene, auf leichteren, auf schwereren Basis machen. Soße kochen ist für mich so, ist Soße kochen eine Technik.
Wenn man natürlich die molekulare Basis und das Xanthan und all die Bindemittel natürlich anschaut, hat sich das schon zu einer Kunstform oder zu einer Technik entwickelt?
Vielleicht schon, gell? Ja. Weil eben auch Tiefe, oder? Also heute machen wir zum Teil Soßen, oder? Wo aus 4-5 verschiedenen Ansätzen, die unterschiedliche Zeitdauern haben. Also etwas, das ein paar Monate gebraucht hat, weil ein Fermentationsprozess mit reingeht. Etwas, das einfach 3-4 Tage braucht. Etwas, das frisch dazukommt, das nur entsaftet ist. Also ich glaube, es ist schon auch heute eine Art Technik geworden. Ich liebe Soßen kochen und ich glaube, das merke ich auch in der Küche. Was noch? Ich glaube, und halt so eine von diesen Urtechniken ist einfach das Grillieren, also aktive Hitze, also mit aktiver Hitze umgehen, die auf natürliche Art und Weise angemacht wird. Also klar, eben, wenn ein Feuer brennt, ist egal, was ringsherum passt, dann müssen wir uns keine Gedanken machen, ob wir genug Strom haben oder nicht. Also, weißt du, man kann einfach darauf kochen. Und das ist für mich immer noch die Technik, die einfach am meisten Reiz hat, weil sie auch gedanklich, sensorisch in uns innen am meisten auslösen tut. Also wir nehmen das heute gar nicht mehr wahr, aber eigentlich der leichte Geruch von einer Holzkohle oder von einer Feuerstelle, das löst in uns Sicherheit aus, Geborgenheit und eine Zufriedenheit. Und wenn man zurückdenkt, hat das mal geheissen, überleben. Und das löst es immer noch in uns aus, nur wir nehmen es nicht mehr wahr. Oder?
Wir strecken aber bei und essen dann viel mehr, weil wir uns eben sicher fühlen. Oder? Das geht ja das Lagerführen zurück. Wenn jetzt Techniken, die dich wahnsinnig viel Überwindung gekostet haben, wenn du das Ertige denkst, vielleicht auch von der Lehrzeit bis heute eigentlich, welches ist so die Technik, die dir am meisten Übungszeit abverlangt hat?
So ein Perfektionieren von etwas richtigem Grillieren, weil ja eben, das ist doch auch schon ein paar Jahre her, als ich die Lehre gemacht habe. Also, da hat man schon noch wirklich Fleisch auf einem Grill. Zuerst war es ein Gusseisengrill, aber da hat man halt noch morgen müssen auch aufmachen. Dann hat man dort das Fleisch wirklich drauf gegrillt. Ich glaube, das war schon da. Das hat einfach Zeit gebraucht, bis man verschiedene Fleischstücke versteht, wie die unterschiedlich dynagieren, reagieren, plus die verschiedenen Tiere. Ich glaube, das ist schon da, wo irgendwie lang gebraucht hat. Ja.
Warum ist Abschmecken so schwierig?
Ja, weil man ans Limit gehen muss. Weil wenn man nicht ans Limit geht, dann hat man irgendwie nicht abgeschmeckt. Und ich glaube, das ist ja der Unterschied. Das ist der Unterschied, den ich gerne möchte haben. Wenn ich in ein Restaurant gehe, möchte ich einen Gaumen können spüren, dass ein Koch oder ein Team und jemand, der eine Idee hat, so tut abschmecken. Und ich glaube, darum ist das zum Teil schwierig.
Gehst du eher ans Limit oder gehst du ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber?
Ist tagesabhängig. Abschmecken ist Gefühlssache, ist tagesabhängig. Bei uns sind alle Rezepte grundrezeptiert, das heisst vom Abschmecksgrad her, also wie viel Salz kommt jetzt drin rein? Also lustig ist, wir tun praktisch immer mit Salz abschmecken oder mit selber fermentierten Sachen, wie unsere selber gemachten Shoyus, Shioko Cheese etc., was beide eine mega schöne Technik ist, wo das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, sicher am meisten Zeit gebraucht hat, um besser zu werden. Also mit einem Coach auf unserer Coralbina-Gerste zu fermentieren und dann nachher die Produkte weiter zu verarbeiten, zum Weiterfermentieren, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch das ist ein Prozess, wo man immer sich wieder tut, weiterentwickeln.
Mir kommt es immer mehr vor, wie wenn das Foraging fast wichtiger respektive aufwendiger geworden ist, wie das Kochen selber, wie die Zubereitung selber.
Durch das man immer selber muss eine Lösung finden im eigenen Team und dann kommt auch ein gewisser Stundendruck, wie viel schafft man und dann kommt auch der gewisse Druck, okay, wenn das Restaurant plötzlich jeden Tag voll ist, dann merkt man schon auch, okay, eigentlich bin ich angewiesen, dass uns jemand helfen kann, weil sonst irgendwie läuft das total aus dem Ruder oder? Und dann ist das nicht mehr im Balance. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist aber, dass man authentisch und ehrlich ist. Wo kommen Produkte her und von welchen Produzenten? Und Ich glaube, dort ist immer die Idee, oder ist unsere Idee, dass wir eine sehr gesunde Balance haben von aktiv nachhaltig zu sein und die Region zu unterstützen. Dass man Leute findet, die nahe sind, die vielleicht Mikrobetriebe sind, aber man kann denen helfen, dass sie können auch vielleicht wachsen können, dass sie auf ein gesundes Niveau kommen und können überleben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. So wiederum tut man Kontakt pflegen, also man hat wieder den sozialen Aspekt und tut vielleicht dann jemand anders kennenlernen, der dann eben vielleicht ein Produkt Goku sammeln.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen dir in den Sinn, spontan, wenn jetzt du an Branchentreffpunkt oder wenn jetzt du an die IGO denkst im November?
Ich glaube als erstes gerade eben Austausch, Fachwissen. Das ist ganz viel Fachwissen an einem Platz und das sollte zum Austausch führen. Und Kollegen und Kolleginnen natürlich aus dem Fachbereich treffen, kennenlernen und einen schönen Schwatz haben. Ja.
Sven, wie findet man als Koch seine Handschrift?
Ich glaube, in dem, dass man eine Idee hat und sich der dann nachher treu bleibt und seinen Weg wirklich konsequent geht und sich nicht beeinflussen lässt von rechts und links.
Hast du deine gefunden?
Ja. Ich bin aber überzeugt, dass ich meine Handschrift weiterentwickle, weil ich mich weiterentwickle. Irgendwann gibt es verschiedene Meta-Ebenen und ich glaube, das Kochen, das ist die Richtung, wie ich für mich spüre, da lacht mein Herz und mein Bauch. Und der Kopf ist auch zufrieden. Aber der kommt erst zuletzt. Und da hat es auch viele Phasen gegeben. Da ist zuerst der Kopf gekommen, dann das Herz und dann der Bauch. Und das ist ein Prozess, den muss man lernen. Aber wenn man das dann einmal hat, ich glaube, dann hat man dort die Handschrift, ja, auf jeden Fall.
Jetzt wird deine Handschrift ja oft beschrieben, von ganz vielen Leuten beschrieben. Wie tut sie sich denn konkret verändern?
Ich bin auch jetzt in einer Phase drin. Also, ich habe einen riesen Goal, ich habe einen von meinen Träumen abgehakt. Habe aber eigentlich dem ja alles untergeordnet. Und der hat so viel Platz gebraucht. Und ja, jetzt sind doch ein paar Monate vergangen und jetzt konnte man wieder reflektieren und auch sehr viel geniessen. Aber klar, jetzt ist für mich auch wieder, also ich bin ein Mensch, ich werde auch antrieben, ich treibe mich selber an, indem dass ich wieder in Zukunft schaue und sage, hey, was möchte ich als Nächstes erreichen? Das muss jetzt nicht wieder ein Ziel sein, ich muss das und das holen, ich muss auf die Liste, ich muss so nicht, aber einfach für mich persönlich, was ist für mich der Inhalt, was möchte ich bewirken? Und ich glaube, daher tut man automatisch sich verändern, was ist einem wichtig, in welche Richtung will man gehen, was will man weiterentwickeln. So tut sich dann auch eine Handschrift verändern und widerspiegeln. Weil es ist auch ein Stück Freiheit in meiner Handschrift, das ich schon immer wollte. Mhm. Das habe ich immer gesagt, wir machen das undogmatisch. Nur ein Produkt, irgendwann ist klar gewesen, es macht alles andere keinen Sinn mehr. Es macht keinen Sinn. Aber undogmatisch heisst auch, wenn ich am Morgen aufstehe und ich will ums Verrecken etwas kochen, dann laufe ich in die Küche rein, und ich koche es einfach für den Tisch. Und mein Team weiss damit umzugehen. Und ich weiss, okay, dann muss ich es einfach auch selber machen. Aber so entstehen zum Teil einfach schöne Momente für mich, wo auch ja nicht die Freude am Kochen verlieren lassen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht dort etwas nachrennt und man meint, oh, ich muss nur noch so und so und so. So bin ich zum Erfolg gekommen. So konnte ich das erreichen. Nein, ich glaube, das wäre glaub, schlimm. Dass man richtig hat, gut. Dass man ein paar Signature-Gerichte hat, wo man immer wieder mal drauf hat oder auch mal hört. Das ist legitim, fein. Ich habe ganz viele andere Gerichte und ich kann kreativ sein. Dass man mal nicht kreativ ist, auch. Muss man erst mal lernen, damit umzugehen. Klar ist man vielleicht weniger kreativ, wenn plötzlich so viel auf einen einprasselt. Jeder will etwas von dir. Da muss ich auch erst lernen, da bin ich gut drin, zu sagen, hey, nein, das geht momentan nicht, es tut mir leid, ich würde gerne, vielleicht zum anderen Zeitpunkt, muss man halt dann anfangen zu managen. Und dann gehört es einfach auch mal dazu, zu sagen, hey, jetzt bin ich wieder kreativ, aber hey, ich lasse mich nicht irgendwie wegen dem verunsichern. Ich habe ja noch ganz viel anderes um mich herum. Ich habe eine tolle Frau, ich habe zwei Kinder, ich bin Papi. Darf ich auch mal noch ein bisschen sein?
Also. Unbedingt. Also ich glaube, das ist ja auch die Lockerheit, die man letztendlich mitbringen muss. Das wäre jetzt aber auch gerade meine nächste Frage gewesen. Warum ist es wichtig, trotz Handschrift, sich eben keine Etikette anheften zu lassen? Oder ist es gar nicht wichtig? Lebt man besser mit einer Etikette? Was meinst du?
Wichtig ist, dass man, ich glaube, irgendwann tut man nach außen gewisse Stilistik, eben die Handschrift nach außen zeigen. Die tut man festigen, da merkt man, hey, da fühle ich mich wohl damit, das passt. Aber dass das dann einfach nur noch zum Etikett wird, wo man dann probiert zu repetieren und zu vervielfältigen, ist für mich jetzt, für mich gefühlt nicht mein Weg, den ich machen möchte. Im Gegensatz, ich glaube, ich finde wichtig, dass ich weiterhin mir die Inspiration hole und offen bleibe und eben kann weiterentwickeln kann. Weil ich glaube, dann gefühlt, schlussendlich geht es um eins. Eigentlich muss ich für mich selber happy sein. Und solange ich happy mit mir selber bin, wird es mich immer vorantreiben. Ich werde immer wieder können, etwas Neues machen und Freude finden. Ich darf einfach nie zum Punkt kommen, wo man sich merkt, es wird eintönig, es wird nur noch abgespult von mir und vom Team. Und weil dann hat das Team nicht Freude. Das Team kann nicht den Spirit leben wie du. Ich lebe nicht mehr den Spirit. Und schon ist man mit dem Teufelskreislauf drin. Und ich sage auch nicht, dass das nicht kann passieren. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man vielleicht sich so Gedanken von Anfang an macht. Und mit dem offen tut auch darüber reden. Das ist ja auch wie das andere. Also, man hat nie darüber geredet. Jeder hat einfach sein Ding gemacht. Man hat nie Erfahrung austauscht. Es ist immer nur, wir hören, oder wir tun immer gerne dann entweder das ganz Schlechte gross raus sagen, um ein bisschen auf jemanden zeigen, ah, schau, der hat das gemacht. Oder mir zeigt, hey, schau mal an, der ist da oben, der hat alles erreicht. Und es gibt so viel dazwischen. Und darüber tun wir nicht reden.
Warum muss man locker werden, um einen dritten Stern überzukommen? Es gibt ja so viele, die verbissen probieren, einen dritten Stern überzukommen, und das klappt nicht. Ist Lockerheit, oder wie du das auch sagst, die Liebe zu dem, was du machst, oder die Happiness für das, was du machst, ich nenne das jetzt einfach mal Lockerheit, ist das ein zentraler Schlüssel, den es braucht?
Ich glaube schon. Also wir müssten sicher jetzt mal noch die ein oder andere. Ja, es gibt ja nicht so viel weltweit, es ist irgendwie 140.
38 oder so. Ja.
Ich glaube, wir müssten die mal fragen, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl. Also, ich konnte mich lösen. Ich bin mit mir komplett im Reinen und habe gesagt, hey, wow, das ist das Gefühl, das dort sein muss. Und mir ist das wirklich ein paar Monate, bevor die Auszeichnung noch gekommen ist, habe ich für mich das Gefühl gehabt, bin wirklich vor meinem Team angestanden und gesagt, so, wir haben für mich alles in diesem Konzept auf dem höchsten Niveau ausgereizt. Wir machen das Tag ein und Tag aus. Wir leben das mit so viel Freude, mit so viel Passion und mit so einem guten Draht zu unseren Gästen. Weil sie haben es dann selber auch gemerkt, wir waren plötzlich immer voll. Gewesen. Und Gäste sind wieder gekommen, wieder. Dass ich sage, okay, that's it. Wenn nicht so wie sonst. Und bin aber dann gar nicht locker gewesen. Das sind die schlimmsten Monate für mich so gewesen, weil es hat sich so eine Anspannung aufgebaut, so einen Druck, wo ich auch im Nachhinein so denke, hätte ich sollte so ehrlich auch sein zu meinem ganzen Team und anstehen, hey, wir sind auf dem Niveau. Ich finde dann aber schon, weil es hat sich einfach richtig angefühlt für mich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dort ist wieder die Gelassenheit und die Lockerheit. Du musst dir selber vertrauen. That's it.
Wie viele Mal bist du denn vom Michelin getestet worden, bevor jetzt der dritte Stern gekommen ist? Weißt du das?
Ich könnte sicher noch eine Frage. Ich weiss es nicht im Detail, aber es sind mehr wie 18 Leute da. Und ich habe noch rausbekommen, und das habe ich dann auch mal so ein bisschen im Gespräch dann erfahren, dass auch so wirklich sind die ganzen Cheftester ganz Europa, von allen, also Chefredakteur von Europa und anliegenden Ländern, sind alle gekommen gewesen.
Merkt man, wenn man getestet wird?
Nicht immer. Ich koche das, mache das schon mehrere Jahre und irgendwann hat man so ein Gespür. Es könnte sein. Ist natürlich bei mir, jetzt, wo alles offen ist, im Restaurant auch nochmal anders, weil ich sehe Gäste. Das heisst, ein Gast kommt nie drum herum oder ich komme nie drum herum, dass ich am Tisch bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt da immer der Einzelne her einfach im Restaurant hockt und dann merkt so, und er macht irgendwie so ein gewisses Schemaverhalten. Im Gegenteil, also sind dann viele auch Tisch drunter, ganz normal, Zweiertisch, Vierertisch. Also von dem her habe ich immer schon gesagt und sage es immer noch meinen Leuten, jeden Tag aufs Neue, und das ist das Schöne, jeden Tag aufs Neue haben wir wieder die Chance, ganz viele Leute glücklich zu machen. Und es spielt keine Rolle, wer wo am Tisch hockt, jeder Gast zählt. Und das ist unser Fokus. Und that's it.
Da sind wir wieder beim Thema. Ein von diesen Testern, ich habe den nachrecherchiert, ein von diesen Testern, der ist seit über 26 Jahren offenbar für Michelin tätig. Der testet also international. Und der hat in sein Büchlein reingeschrieben, eine Küche, die verstanden hat, worauf es in der absoluten Champions League ankommt. Worauf kommt es an, Herr Wassmann?
Das beste Produkt, authentisch zu sein und immer den tiefsten Geschmack rauszuholen. Einen tiefen Geschmack und präzise sein. Und eben zu sich selber ehrlich sein. Zu sich selber ehrlich sein und das machen, was das Herz und der Bauch sagt.
Es geht noch weiter im Text hier. Die Gerichte haben Kraft, sie sind wunderbar ausbalanciert und zeigen deutlich eine eigene Handschrift, eine sehr zugängliche Küche, die man gerne öfter genießen würde. Also für mich ist das ja etwas vom Grössten, wenn man aus einem 3-Sterne-Restaurant rausläuft als Gast und morgen am liebsten wieder hin möchte oder wie du das auch gesagt hast, schon während dem Essen eigentlich gerade wieder den nächsten Tisch möchte buchen. Und ihr habt ja einen grossen Anteil auch an Stammgästen, hast du mir erzählt. Jetzt, wie komme ich als Neugast zu einem Tisch überhaupt?
Ja, also das Booking oder die Reservationen sind schon ein bisschen durch die Decke gegangen. Muss ich schon zugeben, also das System ist tatsächlich bei der Verleihung dann noch zusammengebrochen, weil so viele Leute auf einmal reserviert haben. Also wir müssen das Reservationssystem lahmlegen. Wir mussten uns dann auf Hunderte, über Tausende von E-Mails durcharbeiten, um zu schauen, okay, Leute, die wirklich gerade einen Flug gebucht haben, die von Amerika, von Sydney, also von Australien, von Südamerika, von weiss woher einfach da angeflogen sind. Hongkong, Singapur, instant. Ja, wir haben jetzt auch das Glück, ja, dass halt jetzt Wochenende natürlich dann auf drei Monate, vier Monate praktisch keine Chance hast. Unter der Woche gibt es mal noch Verschiebungen, aber auch dort ist es recht heit. Also nein, wir haben wirklich das Glück, dass wir sehr, sehr, sehr busy sind, sehr gute Auslastung haben. Das ist natürlich aber auch das, worauf wir eingeschafft haben, weil das ist schlussendlich das Schönste für ein Restaurant, wenn du jeden Tag weißt, du bist voll. Es gibt eine Planungssicherheit, es ist für den Einkauf, es ist für den Spirit. Es gibt nichts Schönes, wenn du das Debriefing machst am Samstag und weißt, okay, nächste Woche bist du voll, wirst du wieder 110, 120 Gäste bedienen.
Oder es kann das Schlimmste sein. Irgendwann mal wird das Restaurant zu einem Zitat Sergio Herrmann Monster.
Nein, ich glaube nicht, weil so wie wir arbeiten, ich habe auch das Gefühl, wie ich bin, wie ich tick. Es gibt ganz viele Ansätze, glaube, die wir richtig machen, dass wir eben nicht so ein, dass wir nicht in den Schneeballeffekt hineinkommen. Ich glaube, wir haben immer noch extreme Bodenhaftigkeit. Wir sind sehr dankbar, dass wir so eine gute Buchungslage haben, sind uns aber bewusst, und das habe ich nach einer Woche schon gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht ewig anheben. Es ist unser Fleiss, dass wir hier angekommen sind, aber es wird auch unser Fleiss sein, dass wir weiterhin langfristig eine gute Buchungslage haben. Und es liegt an uns, dass wir das managen, dass wir noch besser werden im Gästekontakt vorher, sei es bei der Reservation. Und ja, es ist natürlich irgendwie auch schön, dass halt einfach durch das ich dann auch habe, müssen entscheiden, oder es ist mir eigentlich ist dann ganz wichtig, dass ich nochmal eine zusätzliche Person anstelle. Also ich habe fix eine Person, die nichts anderes macht, wie Reservation und hosten. Dass wir den Ansturm können genau so aufgleisen und abarbeiten auf dem Niveau, wo wir wollen, und dass wir auch besser werden.
Glaubst du, merken die Gäste, wenn ein Koch glücklich ist?
Ich glaube, wenn ein Koch glücklich ist, dann ist er auch, wenn immer das es geht, ist er rum. Ist gern bei den Gästen, ist gern beim Team, ist gern am dabei sein. Das ist so, glaube ich, da, wo ich denke. Das macht etwas aus und das merkt ein Gast.
Die Tendenz ist aber auch, dass sich viele Köche den Ansprüchen, die dauernd an sie gestellt werden, eben jeden Tag auf diesem hohen Niveau, bewusst wollen, widersetzen. Der René Rezepi lässt jetzt einmal grüssen. Was macht das mit dir?
Jeder muss für sich selber den Weg finden. Und ich glaube, in dem liegt auch der Schlüssel, dass, wenn man den Weg für sich selber findet, dass man den dementsprechend kommuniziert und nicht vergleichen mit anderen. Das ist mir immer ganz wichtig. Es ist, wenn jemand selber nicht für sich einen richtigen Weg findet, heisst es nicht, dass es einfach nicht geht und alle nicht können. Das ist schon mal total falsch. Und ich persönlich, für mich, ich habe für mich gelernt, aufzustehen. Ich musste jahrelang in den Spiegel schauen, an mich glauben, habe es manifestiert. Hey, eines Tages, wenn kommst du dann, keep going. Mach einfach weiter. Glaub an dich. Das ist dein Traum, du kommst dann. Und ich probiere jetzt, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, hey, wow, es ist ein wunderschöner, guter Tag. Ich fühle mich happy. Es ist gut. Ich habe ein extremes Privileg. Ich kann arbeiten. Und solange ich das jeden Tag mit dieser Freude machen kann, werde ich das auch machen. Wenn ich aber dann... Und da muss man, glaube ich, ehrlich zu sich selber sein. Und darum sage ich auch, es ist so wichtig, dass man wirklich mit sich selber ehrlich ist. Und das ist das Schwerste. Es ist extrem schwierig, sich selber zu sagen, was möchte ich für mich machen? Und klar habe ich sicher auch in meiner Vergangenheit Sachen durchgesetzt, umgesetzt, weil ich gedacht habe, hey, wow, dann komme ich dort hin. Dann komme ich dem Ziel einen Schritt näher. Das tue ich nicht verlügen. Das macht jeder Sportler. Das macht jeder, der das will abholen will, der eine Olympiagoldmedaille will. Der macht nicht, das ist der Nebeneffekt. Hey, ah, ja, ich tue noch schauen, dass der Nachwuchs und Ding. Aber sorry, ich würde mich selber belügen und das habe ich auch lernen. Um dort anzukommen, musst du sehr viel wegstecken. Und du machst auch sehr viel, dass du vielleicht dort ankommst und mit einem gewissen Tempo. Nur bei uns ist einfach, du musst einfach dranbleiben, musst ein brutales Durchhaltevermögen haben, musst deinen Weg finden. Und solange ich happy bin mit dem, was ich mache, tagtäglich, ist das überhaupt kein Thema.
Was würdest du jungen Köchinnen und Köchen jetzt zum Schluss noch gerne mit auf ihren Karriereweg geben?
Ja, dass alles möglich ist. Also wir haben einen wunderschönen, diversen Beruf, wo ein tolles Handwerk ist, wo man weiterentwickeln kann. Und ich glaube, eins von den schönsten Punkt ist, oder eine der schönsten Sachen an unserem Beruf ist, dass wir Gästen Freude machen dürfen. Und wirklich zurückdenke, der Grundentscheid, wo ich gesagt habe, okay, ich koche, lerne, war die Diversität des Berufs. Die Welt ist immer offen. Und durch das die Welt offen ist, ist man immer offen anderen Kulturen gegenüber. Und ich kann unmittelbar Freude den Gästen auslösen. Und ich glaube, das sind wir uns manchmal viel zu wenig bewusst. Es ist viel mehr, wenn du ein gutes Essen kannst, einen schönen Abend kannst, du gibst einem Menschen Erinnerungen, Memories mit auf den Weg. Und das ist extrem viel wert. Das ist nicht zu beziffern in Zahlen, das ist einfach unbezahlbar. Und das ist auch, was mich jeden Tag antreibt.
Sehr schönes Schlusswort, aber ganz am Schluss sind wir noch nicht. Ich habe noch 5 kleine, schnelle Fragen, die du einfach ganz schnell kannst antworten, ohne zu überlegen oder ohne lang zu überlegen. Aber du musst dich für eine von den beiden entscheiden, das ist die Spielregel. Zuckersteuer oder kein Zuckersteuer?
Zuckersteuer.
Mit oder ohne Alkohol?
Ohne Alkohol.
Cheeseburger oder geräucherte Bachsaibling aus der Valumnezia mit brenntem Rahm, Tannenöl und Tannenschüssel?
Ganz klar der Bachsaibling.
Ketchup oder Mayonnaise?
Ketchup.
Mise en place oder Machelo?
Machelo.
Hey, danke vielmals, Sven Wasmer, für das persönliche, packende und inspirierende Gespräch und für deinen Blick in deine Küche. Für alle, die wollen, hören wir uns in einem Monat wieder. Sicher verrate ich jetzt noch nicht, wer dann Gast sein wird. Stay tuned und nochmal danke, Sven.
Ich habe dir zu danken, Andrin, hat mich sehr gefreut.
Und danke fürs Hinhören. Bis bald.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem Andrin Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igho.ch.